HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck. Der Lebensmittelskandal in Hessen hatte sich im September schnell zu einem bundesweiten ausgewachsen. Wilke Wurst in Twistetal-Berndorf war in aller Munde. Und das war womöglich gesundheitsgefährdend. Für die Öffentlichkeit ist der Geschäftsführer untergetaucht. Gegen den 51-Jährigen wird von Anfang an ermittelt. 3 Tote und rund 35 Erkrankte werden aufgrund gesundheitsgefährdender Erreger mit Produkten der Wurstfabrik Wilke in Verbindung gebracht. Seit der behördlichen Schließung stellt sich die Frage nach der Schuld. Und wo ist der Geschäftsführer?
Klaus Roloff leitet seit dem Jahr 2008 die Geschäfte bei Wilke Wurstwaren. Der Verdacht gegen ihn: fahrlässige Tötung und Körperverletzung. Noch im September erklärte er stolz:
Das ist für uns keine Arbeit, das ist für uns Leidenschaft. Und ich finde, wenn man Wurst oder Lebensmittel herstellt, ist es ja auch eine Wertigkeit dessen, was man tut.
Bauliche Mängel, katastrophale hygienische Zustände, am Ende Listerienbefall, das ist die Realität. Seit der Schließung der Produktion ist Geschäftsführer Klaus Roloff zumindest für die Öffentlichkeit untergetaucht. Selbst in seinem Heimatdorf Berndorf will ihn seitdem keiner mehr gesehen haben. Und so recht scheint man die Vorgänge um Roloff und seine Wurstfabrik auch nicht zu glauben. Ortsvorsteher Manfred Emde:
Wenn irgendwelche Vereine mal was brauchten, da hat er die auch immer unterstützt und sowas alles. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das dann leichtfertig hier so aufs Spiel setzt, um eine Mark daraus zu schlagen oder einen Euro, wie es heutzutage heißt. Ich sehe das schon, dass er hier verwurzelt ist und auch eine Verantwortung sieht für den Betrieb und fürs Dorf.
Die kaufmännische Ausbildung macht Klaus Roloff bei Wilke. Dann wechselt er zum Fleischunternehmen Henkelmann in Volkmarsen. Kehrt als Geschäftsführer nach Berndorf zurück. Zunächst kann er das wirtschaftlich angeschlagene Familienunternehmen Wilke wieder sanieren. Die Zahlen stimmen, nicht jedoch das Miteinander im Betrieb, erinnert sich Thomas Döhne, bis zum Schluss Abteilungsleiter Brühwurst.
Es sind Abteilungsleiter entlassen worden, es sind Abteilungen zusammengelegt, es fehlten Mitarbeiter, die Abteilungsleiter mussten selber an der Maschine stehen, mussten Wurst produzieren, konnten ihre Aufgaben als Abteilungsleiter gar nicht mehr nachkommen.
Langjährige Mitarbeiter soll Roloff als Krebsgeschwüre bezeichnet haben, sie gehen. So halbiert sich bis 2015 die Zahl der Vollbeschäftigten, ersetzt durch teils ungelernte Arbeiter aus Osteuropa. Dazu gibt es Probleme mit dem Gebäude. Wasser sickert durch die Decken in die Produktion. Ratschläge dagegen prallen an ihm ab, erinnert sich Andreas Wäscher, bis 2015 im Werkstatt-Instandhaltungsteam.
Von wegen Schimmel und schmutzige Wände etc. Sagt der Herr Wäscher, das Beste ist, wir reißen das ab und bauen es neu. Ne? Naja gut, das war dann die Aussage. Ne? Die Maschinen sind kaputt zum Waschen und dann mussten wir die immer reparieren. Und das ging gar nicht, weil die immer versucht haben, das in Betrieb zu halten. Man konnte ja nie arbeiten, weil ja überhaupt keine Zeit war. Nicht mal Samstag, Sonntag.
Nach einem kurzen wirtschaftlichen Hoch geht es mit Wilke wieder bergab. In der Folge wird noch mehr gespart, wohl auch auf Kosten der Hygiene. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen dies täglich, den Schimmel an den Würsten in den Reiferäumen zum Beispiel. Aber sie schweigen, sie machen einfach weiter. Andreas Fischer war bis 2018 Abteilungsleiter der Rauchabteilung.
Ich selber habe ihn darauf hingewiesen, auf gravierende Mängel. Da wurde mir nächsten Tag gesagt von der Geschäftsleitung, ich wollte von meinen Fehlern ablenken und wollte andere das Loch schieben.
Klaus Roloff war der Boss bei Wilke Fleisch. Diktatorisch, knallhart, ohne Führungsqualitäten, wenn man denen glaubt, sie sich jetzt über ihn äußern. Nochmals Thomas Döhne.
Wer so nicht mitgespielt hat, der hat wahrscheinlich seinen Kittel ausziehen können und hätte können gehen.
Thomas Korte war dem Geschäftsführer der Skandalwurstfabrik Wilke auf der Spur. Eine schlimme Nachricht, die uns schon den ganzen Tag begleitet. In Mengerskirchen im Kreis Limburg-Weilburg brennt am Morgen ein Einfamilienhaus. Dabei kommen die 10- und die 4-jährige Tochter der Familie ums Leben. Hören Sie hr-Info-Reporter Benjamin Müller.
Es ist kurz nach 7, als der Notruf eingeht. Der 5-jährige Sohn der Familie bemerkt den Brand. Er und seine Eltern verlassen noch rechtzeitig das Haus. Kurze Zeit später ist schon die Feuerwehr vor Ort, sagt Gemeindebrandinspektor Klaus-Dieter Schlicht.
Wir sind zum Einsatzort gekommen und das Gebäude brandet bereits im oberen Bereich im Vollbrand. Wir haben dann entsprechende Einsatzkräfte unter Atemschutz reingeschickt und konnten auch ein Mädchen retten, das dann leider im RTW verstorben ist. Ein weiteres Kind war vermisst. Wir konnten es zum Zeitpunkt nicht lokalisieren.
Die Nachbarhäuser werden evakuiert. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden kommen zur Verstärkung. Sie können verhindern, dass der Brand auf die Nachbarhäuser übergreift. Das Haus selbst brennt dagegen weitgehend aus. Es ist einsturzgefährdet, deshalb kommt zunächst die Wärmebildkamera zum Einsatz. Die findet dann das vierjährige Mädchen leblos im Haus. Kein einfacher Einsatz, selbst für erfahrene Leute wie Gemeindebrandinspektor Klaus-Dieter Schlicht.
Ja, das ist eine schwierige Sache, das Ganze ohne Frage auch für mich. Ich bin jetzt 28 Jahre der Leiter der Feuerwehren hier im Ort, also schon viele Jahre. Aber trotzdem, Einsatz ist schon eine emotionale Geschichte, mit der ich auch fertig werden muss. Deswegen treffen wir uns auch mit der Notfallseelsorge und bereiten den Einsatz insbesondere für die Einsatzkräfte nach.
Und auch für die Nachbarn und Dorfbewohner traurige Nachrichten, mit denen sie erstmal umgehen müssen.
Ich habe erstmal angefangen, Rotz und Wasser zu heulen. Ich kenne ja die beiden Mädels und die Familie auch. Und das ist zum einen eine Freundin von meinen zwei Geschwistern gewesen. Erklär mal den Kindern, dass die Freundin tot ist. Zum anderen das kleine Mädchen, die Freundin von meiner Tochter. Aus dem Kindergarten.
Eine schwierige Situation für alle, sagt auch Bürgermeister Thomas Scholz. Er selbst ist sehr betroffen, trotzdem findet er die richtigen Worte, besonders für die Arbeit der Einsatzkräfte.
Zunächst muss ich mal sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und sehr stolz auf die Feuerwehren, was sie hier geleistet haben und nach wie vor leisten. Aber auch hier im gesamten Landkreis haben wir das Glück und die Ausbildung hier der Notfallseelsorge, die natürlich nicht nur den Opfern, den Betroffenen zur Verfügung steht, sondern natürlich auch unseren Feuerwehreinsatzkräften.
Gegen Nachmittag wird die Vierjährige aus dem Haus geborgen. Mutter und Vater sind zusammen mit dem fünfjährigen Sohn im Krankenhaus. Auch sie werden durch einen Seelsorger betreut. Die Brandursache steht dagegen noch nicht fest, sagt die Pressesprecherin der Polizei Claudia Schäfer-Simrock.
Und hier vor Ort sind jetzt die Brandermittler der Limburger Kriminalpolizei. Sachverständiger vom Landeskriminalamt ist auch vor Ort, ja. Und dann muss auch geschaut werden, wann das Gebäude überhaupt betreten werden kann, weil ja Einsturzgefahr besteht. Und dann muss man Brandermittlungen aufnehmen.
Das war hr-Inforeporter Benjamin Müller mit Informationen vom schweren Brand eines Einfamilienhauses in Mengerskirchen im Landkreis Limburg-Weilburg. Sicher haben Sie schon längst Ihre Winterreifen aufs Auto gewechselt und sich so für die winterlichen Straßen gerüstet. Sowas Ähnliches macht Hessen Mobil. Die sind zuständig für den Zustand unserer Autobahnen. Wie stellt sich Hessen Mobil auf den Winter ein, damit wir alle sicher fahren können? Das haben Sie nun der Öffentlichkeit gezeigt und hr-Inforeporterin Anna Vogel hat bei dem Rundgang durch die Straßenmeisterei in Bensheim genau zugehört.
Zwei große orangene LKW stehen auf dem Hof der Straßenmeisterei Bensheim. Sie sind zwei von insgesamt fast 500 Fahrzeugen in Hessen, die auf ihren Wintereinsatz warten. Dabei gibt es zwei Fahrzeugtypen, erklärt Jochen Vogel von der Verkehrsbehörde Hessen Mobil.
Wir haben einmal den LKW mit dem Streuer mit Räumschild aufgebaut und nebendran den LKW aus der Straßenautobahnmeisterei Darmstadt. Das Fahrzeug versprüht hier Sohle, also nur noch flüssiges Salz.
Vier von insgesamt 8 solchen Sohle-Fahrzeugen werden bis nächstes Jahr in Südhessen getestet. Der Vorteil, man braucht rund ein Drittel weniger Salz, so Vogel. Der Fahrer führt das System vor. Über Schläuche spritzt das Fahrzeug die Salzlösung fast 12 Meter breit. Der Nachteil, die Sohle-Fahrzeuge können nur eingesetzt werden, bevor die Glätte da ist. Aber laut Jochen Vogel sei genau das generell das Ziel.
Wenn sich dann mal die Glätte gebildet hat oder auch eine feste Schneedecke, brauchen Sie mehr Salz, um das wieder aufzulösen.
Um Glätte frühzeitig zu erkennen, nutzt Hessen Mobil deshalb Informationen des Deutschen Wetterdienstes. Außerdem hilft auch die Erfahrung, erklärt Wolfgang Lorenz von der Straßenmeisterei Bensheim.
Also Sie fahren bei den Kontrollfahrten so 3-4 Punkte an, wo Sie wissen, wenn Winter wird, dann fängt es da an.
Bevor Sie dann losfahren, werden die Fahrzeuge in Bensheim in der Salzlagerhalle befüllt. Gut 5 Meter hoch türmen sich hier kleine Salzkristalle, insgesamt fast 3000 Tonnen und damit mehr als 250.000 Euro wert. Im vergangenen Jahr hätten sie kaum die Hälfte davon gebraucht, so Lorenz. Um die benötigte Menge deutlich zu machen, nimmt er ein kleines Salzhäufchen in die Handfläche.
Mehr ist das nicht, was auf einen Quadratmeter fällt. Also das sind 40 Gramm in etwa.
Wie viel Salz genau nötig ist, können die klassischen Räum-LKW inzwischen sogar anhand der Feuchtigkeit und der Temperatur selbst berechnen, so Lorenz. Trotzdem bleibt es eine anspruchsvolle Arbeit, im Winterdienst zu arbeiten. Das weiß auch Metin Turanin, der jetzt schon in Fahrerschichten bis März eingeteilt ist. Das Schwierigste für ihn?
Dass man die anderen Verkehrsteilnehmer sehr genau im Auge hat, weil es ist nicht immer vorhersehbar, was die anderen Verkehrsteilnehmer machen, wenn sie das große Räumfahrzeug sehen.
Trotzdem ist er gerne mit den Räumfahrzeugen unterwegs und er wartet schon gespannt auf seinen ersten Einsatz auf der Autobahn in diesem Jahr.
Anna Vogel war für uns in der Straßenmeisterei Bensheim unterwegs. Das Kasseler Museum für Sepulkralkultur will das Thema Tod und Sterben aus der Tabuzone holen. Deshalb hat der Trägerverein des Museums eine Plakataktion in Kassel gestartet mit Fotografien einer amerikanischen Künstlerin. Die Plakate hängen an großen Hauptverkehrsstraßen, wo sie keiner übersehen kann. Wie reagieren die Leute darauf? HR-Info-Reporter Jens Wellhöhner hat sich das gefragt.
Ein junger Mann, der seine sterbende Mutter noch einmal auf die Stirn küsst. Ein Plakat mit einem Foto an der vielbefahrenen Frankfurter Straße in Kassel. Aber es beachtet kaum jemand, auch nicht die beiden Männer, die direkt gegenüber in einer Bäckerei sitzen und Kaffee trinken, mit Blick auf das ungewöhnliche Plakat mit dem Kuss.
Haben wir gar nicht beachtet noch, dieses Plakat.
Also für mich wirkt das überhaupt nicht. Ich gucke zwar dahin und mache groß keine Gedanken drüber.
In Kassel hängen gerade mehrere solcher Plakate in Schwarz-Weiß, auf denen alte, kranke Menschen zu sehen sind. Alle Plakate an Hauptverkehrsstraßen, alle riesengroß, aber...
Nee, ist mir noch nicht aufgefallen.
Das bekomme ich bei meiner Zufallsumfrage unter Passanten immer wieder zu hören. Die meisten hetzen an den Bildern einfach vorbei. Dabei ist die Plakataktion doch so gut gemeint. Dirk Pörschmann von der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal hat sie aufhängen lassen. Er möchte mit diesen Plakaten auf das Thema Tod und Sterben aufmerksam machen.
Das ist Dokumentarfotografie von einer US-amerikanischen Fotografin Nancy Borowick. Sie porträtiert den Weg des Sterbens ihrer Eltern, die gleichzeitig an Krebs erkrankt sind, innerhalb kürzester Zeit. Vielleicht steht man mal an der Bushaltestelle oder isst beim Bäcker sein Brötchen und hat man diesen einen Moment zwischen zwei Terminen und hat das Smartphone nicht gerade vor dem Gesicht, sondern hat den Moment und fragt sich, was ist da, was sehe ich da?
Doch was auf den Bildern zu sehen ist, erkennt man erst auf den zweiten Blick, bei genauem Hinsehen. Doch diese Zeit nimmt sich keiner. Auch diesem Passanten ist das Plakat noch nicht aufgefallen. Als ich es ihm erkläre, findet er es gut.
Immer so ein Tabuthema, es wird alles weggeschoben, die Kranken, die Armen oder was. Das ist ein gesellschaftliches Problem und da wird einfach nicht genug drüber geredet.
Ein anderer Passant ist sogar richtig berührt, als ich ihm erzähle, worum es geht.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache, ne? Weil wir das ja oft überhaupt nicht im Blick haben. Also ich denke, ich kann das sagen, weil ich eine Tochter verloren habe, die gestorben ist vor ein paar Jahren. Und wir sind mit dem Thema einigermaßen vertraut in der Familie und merken, das ist bei vielen Menschen ist es kein Thema, über das man gerne spricht natürlich, aber ja, was wichtig ist.
Die ungewöhnlichen Plakate in Kassel sollen die Menschen zum Nachdenken bringen über das Thema Tod und Sterben. Vielleicht bleibt ja doch der ein oder andere stehen und schaut genauer hin.
Jens Wellhöhner war für uns in Kassel unterwegs. Das war der Tag in Hessen. Den gibt's auch als Podcast im Internet auf hrinforadio.de. Ich bin Gabi Beck.